Herzlich willkommen zum ersten Vortrag nach der Mittagspause hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Ich übergebe an Wolfgang, Wolfram, der uns heute erklären wird, warum wir den User Space ums Verrecken nicht kaputt machen sollen.
An?
Ja.
Hörbar? Gut. Naja, es geht eigentlich darum, warum ich den User Space nicht kaputt machen soll. Also es geht darum, welche Mechanismen man als Linux-Kernel-Entwickler, das bin ich nämlich, so anwenden muss oder was man berücksichtigen muss, damit eben dieses Versprechen Never ever break the user space auch tatsächlich eingehalten wird. Und diese Regel ist immer noch so golden, wie sie immer war. Ich war letztes Jahr im Dezember auf dem Linux-Kernel-Maintainer-Summit, wo wir da irgendwie, das warte ich jetzt noch kurz ab. Ich würde gern weitermachen. Okay, die sind woanders, dann mache ich halt auch wieder. Also ich war auf diesem Maintainer Summit, wo Linus Torvalds richtig deutlich gemacht hat, das gilt nach wie vor. Und auch jeder versteht die Schmerzen der Filesystemleute, die gerne mal so richtig alte Filesysteme loswerden wollen würden. Weil es, wenn du da so die Core Layers irgendwie betreuen musst, dann sind die manchmal im Weg und die würden sie gerne rausschmeißen. Und Linus sagt so, nö, sobald es noch irgendwie potenziell Nutzer gibt, nö. Also da ist schon auch ein bisschen Feuer dahinter, aber die Regel ist so golden, wie sie immer war. Was heißt das jetzt für mich? Ich bin I2C Maintainer. Da gehört jetzt SMBus dazu. Das ist jetzt erstmal eine super langweilige Technologie. Das habt ihr alle in euren Laptop drin. Da gibt es so einen Controller, dann gibt es eine Clockleitung, eine Datenleitung. Und da kann man dann mit so spannenden Geräten reden wie ein Sensor oder ein EEPROM. Also wenn euer Computer mit euren Speichermodulen redet, ist es genau das. Der liest die Informationen daraus, fragt, wie geht's dir, wie warm ist dir. Eine Datenleitung, eine Clockleitung, seit 20, 30 Jahren funktioniert das wunderbar. Dafür, dass das weiterhin funktioniert, bin ich zuständig. Wer sich ein bisschen mehr damit auskennt, es ist praktisch eine Untermenge von I²C, da würde das dann nicht SMB Clock, sondern SCL heißen oder SDA. Man kann also I²C mit so einem Kompatibilitätslayer, den wir im Linux-Kernel haben, kann man das praktisch mit I²C auch SMBus unterstützen. So, also ein Bus, da gibt es einen Controller, der bestimmt, wie alles geht. Und es gibt ein paar Devices, die irgendwie Informationen haben, die wir haben wollen. Was SMBus neben dieser Clock- und Datenleitung aber auch definiert, sind spezielle Transaktionstypen. Während man bei I²C sagt, hier Adresse, lesen, schreiben und hier sind die Daten, ist das alles ein bisschen genauer definiert. Man kann Bytes lesen, Words, das sind dann halt 2 Bytes, Blöcke, da wird es hier länger drum gehen. Und auch so komplizierte Sachen, die kaum benutzt werden, wie ich schicke dir 2 Byte hin und kriege irgendwelche Bytes zurück. Das nennt sich dann Process Call. Das ist aber alles definiert und sieht dann im Standard so aus. Also ein Startbit, ist das verständlich so, wenn da so die Zahlen da oben sind? Dann gibt es eine Adresse und so weiter, wird genau spezifiziert, wie das alles zu sein hat. Das müssen wir dann von Linux auch entsprechend unterstützen. Und bei diesem Blocktransfer gibt es jetzt eine Besonderheit. Bevor ich diesen eigentlichen Block mit Daten schreibe, muss ich einen Wert davor setzen, der sagt, wie viele Daten kommen denn eigentlich? Und in dem Standard von 1998 wurde explizit gesagt, dieser Bytecount darf nicht 0 sein und er darf nicht größer als 32 sein. Standard. Da müssen sich eigentlich alle dran halten. Genau, 98, das ist ungefähr die Zeit, als die Chemnitzer Linux-Tage entstanden sind. 99 war das erste Mal, habe ich gerade nachgelesen. Ist eigentlich irgendjemand aufgefallen, dass das 25-jährige Jubiläum ist? 25, ja, hey, cool. 25, ja, das ist ein Vierteljahrhundert. Finde ich sehr geil. Einmal Applaus an die Organizer. So, die Spezifikation von Block lesen sieht ungefähr genauso aus. Was man hier leider, weil das sehr hell ist, nicht so gut sieht. Dieser Bytecount, diese Limits mit 0, darf nicht 0 sein, darf nicht größer als 32, sieht genauso aus. Aber hier ist so ein kleiner Rahmen drum. Das heißt, Mein Gerät am anderen Ende des Busses, das sagt mir, wie viele Daten zurückkommen. Normalerweise bei SM-Bus hat der Controller bei ungefähr allem das Sagen. Nur jetzt auf einmal schicke ich eine Anfrage los, irgendwie Blog lesen, aber ich weiß noch gar nicht, wie viele kommen. Ich weiß, es dürfen nicht mehr als 32 sein, das weiß ich. Aber wie viele kommen, keine Ahnung. Und das wird noch interessant. 2014, also auch schon 10 Jahre her, gab es ein Update dieser Spezifikation und nichts mehr mit darf nicht 0 sein und nur maximal 32. Jetzt darf es auch 0 sein und die maximale Länge ist 255 Byte. Also die 8 Bit voll ausgeschöpft. Mehr geht nicht. Wenn man mehr haben wollte, müsste man wirklich ein neues Diagramm machen mit 2 Byte. Ist hier nicht passiert. Sie haben einfach die Limits angehoben. Das ist ein lapidarer Satz gewesen, als diese neue Spezifikation rauskam, hätte ich ihn fast übersehen. Da habe ich gedacht, ach, oh je. Weil erstmal schon maybe zero. Was heißt denn das eigentlich? 0 Byte? Das würde eigentlich heißen, dass direkt nach diesem Block, nach der Länge, sofort die Übertragung abgebrochen werden müsste. Das schaffen die meisten Controller in Hardware gar nicht. Die brauchen immer ein bisschen Vorlauf. 255 ist so für Computer auch so eine furchtbar ungerade Zahl. Man würde gern 256 übertragen. Also ich bin gewappnet, dass es irgendwo irgendwann Devices gibt, die diese Null missbrauchen und sagen, ach, bei mir ist Null 256. Das ist so ein bisschen so eine Erfahrung, die man so mit der Zeit dann mitkriegt. Also ja. Warum wollen wir das haben? Also einfach, um diese Kompatibilität mit SM-Bus 3 zu haben. Das andere war SM-Bus 1. Bei 2 ist nicht so viel passiert. Mir hat dann irgendwann gesagt, PM-Bus braucht das auch. Was ist PM-Bus? Wusste ich nicht, aber PM-Bus braucht es. Es mag in Zukunft Geräte geben, die... Im Moment ist es so, die meisten können eigentlich nur 32 Byte. Jetzt gibt es ein paar, die fangen mit 32 an, dann kann man irgendwo ein Bit setzen, dann schicken sie 255. Vielleicht gibt es in Zukunft Geräte, die das gar nicht mehr abwärtskompatibel können. Also wäre das schon gut, wenn Linux das kann. Richtig überrascht hat mich dann, kam irgendwie jemand, der wollte das auch haben, der hat gesagt, das spart bei mir auf dem Laptop einen Haufen Strom. Der ihm ist aufgefallen, ne, wenn er so hier seine Hand hat, oh, am Touchpad, ganz schön warm. Und irgendwie ist er drauf gekommen, ich mache mal die Blocklänge größer, der hat da so rumgehackt und er hat 1,6 Watt gespart. Das ist, finde ich, für so einen Laptop echt schon ein Haufen Holz. Müsste ich nochmal überprüfen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das generisch für alle Laptops stimmt, aber ist auf jeden Fall ein Auge drauf zu werfen. Mein Favorit natürlich, keine Buffer-Overflows mehr. Ne? Wenn ich da also nur 8 Bit habe, um auf irgendeinen Puffer zuzugreifen und der Puffer 256 Byte groß ist, dann falle ich da nie wieder raus. Sehr geil. Es kann passieren, wenn ein Treiber das nicht richtig hinkriegt, dass die Daten im Puffer mal irgendwie plus minus 1 verschoben sind. Ja gut, aber es ist immerhin noch was anderes als ein Puffer, wo ich über das Ende rausschreibe und die dahinterliegenden Daten einfach mal kaputt mache. Deswegen finde ich das gut. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie auf neue Hardware warten müssten. Ich sagte, SM-Bus ist so eine Untermenge von I²C und die meisten Controller sind echte I²C-Controller. Die können das schon, die können eigentlich auch 64 Kilobyte Daten verschicken, wenn es nicht dieses Limit von der SM-Bus-Spezifikation gäbe. Aber eigentlich so von Hardware können die das. Das heißt, wir müssten nur diese Kompatibilitätsschicht anpassen. Also man muss nicht auf neue Hardware warten, um das zu unterstützen. Eigentlich nutzen wir bestehende Hardware besser aus. Sollten wir machen. Ja, viel schneller ist es nicht. Wir reden hier von einem Bus, der 100 Kilohertz hat oder 400 Kilohertz. Also, wenn man da jetzt irgendwie statt einem großen mehrere kleine Chunks hat, so fürchterlich viel spart man nicht, was ganz nett ist. Man kann irgendwann sagen, hier Controller, mach du mal die ganze Sache und dann ist die CPU nicht mehr so beschäftigt, kann sich anderen Aufgaben widmen. Ja, das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Also, dieser ganze Spezifikationskram, die Zusammenfassung ist, SM-Bus hat Typen von Spezifikationen, ne? Diese Diagramme, die wir da vorhin hatten. Es gibt eine Block-Transaktion, die haben Limits. Dieses Limit wurde angehoben und das hätten wir gern in Linux, weil die meiste Hardware das eh schon unterstützt. Das ist eigentlich so das Haupt-Takeaway von mir. Dazu Fragen? Habe ich euch jetzt schon an die Wand geredet oder ist noch alles cool? Gut.
Ja. Wie ist entschieden worden, dass man die Spezifikation in der Version 3.0 adoptiert? Also gibt es da dann quasi nochmal einen Moment, wo irgendeine Designentscheidung unter den Core-Developern gefällt wird, wir wollen jetzt genau auch auf diese 3.0 hoch? Oder ist es
okay,
auch möglich zu sagen, gut, es kann sein, dass da irgendjemand ein neues Spec veröffentlicht hat, aber wir bleiben dabei?
Ja. Wer entscheidet, dass dieses neue Spec angewandt wird oder nicht? Ich. Ich bin Maintainer für diesen Bereich. Ich werde mich natürlich mit Leuten kurzschließen. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen das. Wenn 10 Jahre keiner kommt und sagt, ich brauche das, dann ist es meine Entscheidung, implementiere ich das in meiner Freizeit oder nicht. So ungefähr. Wenn jemand kommt und sagt, ey, ich brauche das, ich habe das implementiert, guck's dir an, ist natürlich sehr geil, dann brauche ich nicht so viel Aufwand damit. So ungefähr. Aber im Prinzip, wer macht, hat recht. Wer es gut macht, noch mehr. So, wie funktioniert das jetzt überhaupt mit SMBus und Linux und wie geht das Ganze in User Space? Ich habe gelernt, wie man Dot-Files in Slides einbindet. So, also ihr werdet jetzt ganz viele Diagramme sehen. Und zwar, dieses i²C-Interface ist schon super alt, also pre-Git und sonst was. Und wie kriegt man diese Information überhaupt vom User Space in den Kernel? Da gibt es das Interface IOCTL, macht man heute nur noch in Ausnahmen, weil es eben so alt ist und so schnell explodiert, und dann hat man so furchtbar viele. Aber das ist jetzt einfach seit 20 Jahren so, da wird man jetzt prinzipiell nichts mehr dran rumschrauben. Unser Interface heißt IOCTL. Und das bedeutet, dass wir gewisse Sachen über einen File zum Linux-Kernel schreiben. Und zwar einmal diese Transaktionstypen, die ich vorhin beschrieben habe. Für uns interessiert hier dieser Block schreiben und Block lesen sehr, könnten aber auch andere sein. Und das geht einfach als U32, als Unsigned Integer mit 32 Bit. Einfach eine Zahl. User Space schreibt eine Zahl in dieses File und der Kernel interpretiert das dann entsprechend. Und wie kommen die Daten hin und her? User Space holt sich einen Puffer mit einer passenden Größe und liefert einen Pointer auf diesen Puffer in den Kernel und sagt, hier ab da kannst du die Daten hinschreiben. Ab da. Wie lang? Muss definiert sein, wird nicht mit übergeben. Die müssen sich einig sein, wie groß dieser Puffer ist. Was geht vom Kernel zurück? Hat man sich so ausgedacht, das erste Byte von diesem Puffer, da sagt der Kernel dem User Space, übrigens, das Device hat dir so und so viele Daten zurückgeschickt. Es müssen nicht 32 sein, können ja auch weniger sein. Das entscheidet das Device. Also hier steht dann irgendeine Zahl in dem Fall der alten Limits zwischen 1 und 32 und dann weiß der User Space, aha, in diesem Puffer stehen jetzt 17 Daten von diesem Device mit irgendwelchen Temperaturdaten oder irgendwie sowas. Und um zu zeigen, dass das wirklich nur Zahlen sind, zu diesen Transaktionstypen, da gibt es einen Header-File und das ist im Verzeichnis UAPI. UAPI steht für User Space API. Und diese Dateien sind wichtig, heilig, heikel, nervig, all sowas. Weil hier in diesen Dateien, alles was in UAPI ist, ist praktisch der Kontrakt zwischen Linux und dem User Space. Darüber müssen die sich einig sein. Zum Beispiel, als ich gesagt habe, die Transaktionstyp, da schreibst du nur eine Zahl in diese Datei. Diese Zahl, da müssen sich beide einig sein. 5 heißt Blockdaten. Wenn der eine denkt, das ist das und der andere das, funktioniert es nicht. Und deswegen sind diese UAPI-Header so fürchterlich heikel. Und das sieht man auch daran, es gab mal irgendwann eine Transaktion, die hat nicht so funktioniert, wie man sich das dachte. Die kann man aber nicht einfach wieder rauslöschen. Weil das mal irgendwann ein Vertrag zwischen Kernel und User Space war und den kannst du nicht so einfach brechen. Also hast du hier so einen Zombie drin und machst dann da unten einfach, machst es dann richtig. So, Pi mal Daumen. So, und wie kommen die Daten jetzt rüber? Habe ich schon gesagt, das ist ein Pointer. Da will ich jetzt gar nicht so genau ins Detail eingehen, dass das jetzt eine Union ist und was jetzt eine Union ist. Wichtig hier ist, es gibt in diesem Header auch eine Übereinstimmung, was die maximale Blocklänge bei SMBus ist. Dieses alte Limit, 32. Kommt aus der Spezifikation, steht hier in dem Header-File, damit der Kernel und Userspace gleichzeitig wissen, das ist es. Und dann gibt es hier ein Array, 32 Byte, also U8 Byte, 32 Byte, plus 2. Block 0 habe ich gerade schon erklärt, das erste Byte davon Länge, wie viel Daten habe ich von dem Device zurückgekriegt. And one more for User Space Compatibility. Ist schon mal wieder früher irgendwas kaputt gegangen, irgendwie haben die sich das anders gedacht, braucht man jetzt nicht mehr, kann man aber auch nicht einfach wegnehmen, weil das dieser Vertrag zwischen Kernel und User Space ist, wie groß so ein Array zu sein hat. So ein bisschen diesen Puffer mal ausgewählt. Stellt euch vor, hier, das hier wären Bytes. So, das sind jetzt die 32 plus 2, 34. Dieser Puffer, der da übertragen wird. Was wir an den File-Deskriptor übergeben, ist ein Pointer auf diesen Puffer. Also nur hierhin. Hier fängt der Puffer an. Da schreiben wir die Daten hin. Es ist nichts gesagt, sagte ich gerade schon mal, wie lang der Puffer ist. Das steht auch nicht in Byte 0. In Byte 0 steht nur, wie viel Byte habe ich von dem Gerät zurückgekriegt oder wie viel will ich hinschreiben. Kann komplett anders sein als die maximale Länge. Wenn es ganz ganz schräg kommt, ist es sogar länger als die maximale Länge. Muss man ja auch handeln. Ne? Die maximale Länge ist einfach gerade definiert nur als dieses Define Block Max, naja, plus diesen komischen zwei, die irgendwo herkommen. Aber im Prinzip aus dem Standard. Und damit wir eben nicht über diesen Puffer rüberschreiben, muss jeder Linux-Treiber, der damit irgendwas zu tun hat, wir sind jetzt hier in einem Kernel-Treiber, gucken, was kommt denn da für eine Länge zurück von dem Gerät. Ist die 0 oder 2 größer als 32, dann verletzt sie den Standard und ich muss mit einem Fehler, hier mit einem Protokollfehler abbrechen. Ansonsten ist das die neue Länge, die vom Gerät kommt und der Treiber weiß, so viele Bytes muss ich jetzt noch holen. Dann ist es komplett. Und wenn das fehlt oder wenn man dann Off-by-One-Error hat oder so, dann wird es schlimm. Soweit, so gut? So, und jetzt praktisch das gleiche Diagramm von vorhin noch mal ein bisschen konkreter mit den konkreten Werten. Im User-Space schreibt jemand, ich will Block-Data-Transfertypen haben. Dann guckt der Compiler in den Header und sagt, jo, ist eine 5. Ich schreibe da jetzt eine 5 in diese Datei. Linux guckt nach, was heißt ein 5a Block-Data. Also weiß Linux, alles klar, Datenblöcke. Super, super synchronisiert, so wollen wir das. User Space holt sich einen Puffer mit dieser Größe, Block Max plus 2. Ich habe es hier darunter nochmal in Classtext geschrieben, damit man den Unterschied sieht. Also es sind 34 Byte. Gibt einen Pointer auf diesen Puffer, Kernel sagt, alles klar. SMBus, wie groß ist das? Aha, ich gucke in das Header-File, hier ist die maximale Größe, plus 2, also ich darf maximal 34 Byte schreiben. Wunderbar, wir bleiben also auf beiden Seiten im Limit. Rückgabewert, irgendwas zwischen 1 und 32. Wir bleiben immer drin, funktioniert. Funktioniert Millionen, Milliardenfach seit was weiß ich wie vielen Jahren. Check. Nun haben die das Limit aber erhöht. So. Was kann man machen? Und das Erste, was ich zeigen will, erhöhen wir dieses Define. Vorher war es 32, das ist alt. Das nenne ich jetzt, wird im folgenden Vortrag immer als alt bezeichnet. 255 sei neu. Wenn man das einfach erhöht, muss man 4 Fälle berücksichtigen. Es ist nämlich unrealistisch, dass man für jede Änderung bei diesen UAPI-Headers, ist ja, I2C ist ja nicht der einzige, da gibt es ja hunderte, immer seinen kompletten User-Space neu kompiliert. Das wäre ja Wahnsinn. Irgendjemand ändert was und du musst alles von Qt und deine ganzen Anwendungen und so weiter neu kompilieren. Deswegen sind so Distributionen immer so an eine gewisse Kernel-Header-Version, gegen die sind sie kompiliert. Am Anfang der Kernel auch noch. Und irgendwann fängt man dann an, aber irgendwie Kernel-Upgrades zu machen. Und dann kriegt der Kernel aber neuere Header als der User Space. Oder man muss irgendeinen Fehler suchen und versucht auch mal ältere Kernel-Versionen zu installieren. Dann hat der Kernel wieder eigene Header, aber solange man den User Space nicht komplett neu mit diesen Headern kompiliert, hat er vielleicht andere. Das heißt, sie werden divergieren. Und solange die nicht divergieren, ist alles einfach. Wenn der alte User, also wenn der User Space das alte Define hat und der Kernel auch, wird funktionieren. Habe ich gerade gezeigt, passt. Wenn beide das neue haben, dann passt es auch zueinander. Ich hoffe, das ist logisch. Aber wenn man durch Kernel-Updates der User-Space irgendwie den alten Define hat, also dieses alte Limit, und der Kernel schon den neuen, da muss man hingucken. Und das ist da, wo die meisten zuerst hingucken. Kernel-Updates will man ja immer haben. Aber was manche auch ein bisschen vergessen, es kann auch sein, dass der User-Space schon das neue Define hat und man aufgrund irgendwelcher Gründe, weil man Fehler sucht oder weil man verschiedene Plattformen mit verschiedenen Kernel-Versionen hat, dass der Kernel manchmal älter ist als der User Space, dann passen die Header auch nicht zusammen. Muss man auch gucken, was passiert denn dann? Und um all diese vier, genau, und diese Regel, diese goldene Regel, never ever break User Space, heißt, wir müssen alle vier Fälle berücksichtigen. Es gibt kleine Betriebssysteme, da ist der Kernel und User Space immer zusammen, wird immer zusammen kompiliert, da hast du diese Probleme nicht. Für den Entwickler ist das toll, aber dann hast du eben auch kein Linux. So, gucken wir uns mal das erste Problem an. Wir haben einen neuen User Space, der hat schon das größere Limit und einen alten Kernel. Hier an der Seite der Transaktion haben wir nichts geändert. Wir haben nur die Puffergröße geändert. Block Data ist immer noch 5, das wird immer noch passen. Da haben wir gar nichts gemacht. Jetzt kommt User Space an und sagt Block Max plus 2. Das ist jetzt in diesem Falle 255 plus 2, nicht mehr 32. Also der hat jetzt den großen Puffer. Und schickt den Pointer dahin, der nur auf den Anfang zeigt, zum Kernel. Der Kernel guckt, was ist denn bei mir plus Max und sagt, ja, bei mir ist 32 plus 2. Also ich werde nur die ersten 32 Byte berücksichtigen und dementsprechend werden auch nur maximal 32 Byte übertragen. Ist jetzt erstmal noch nichts kaputt, da stürzt nichts ab, das ist schon okay so. Aber es kann sein für die Applikation, dass dieser Wert in Buffer 0, diese Größe, unerwartet klein ist. Weil er hatte ja durchaus mit 255 gerechnet, ist ja der große Puffer. Nun kann ich es mir als Kernel-Entwickler sagen, ja, User Space, du musst schon gucken, welche Daten du kriegst. Du musst dir dieses Byte angucken und wenn da weniger drin sind, als du denkst, dann musst du damit irgendwie klarkommen. Ist jetzt irgendwie, wenn man jetzt nur faktisch drauf guckt, völlig richtig. Aber es hilft einem nichts, wenn man mit solchen Sachen den halben User Space kaputt macht, weil das in der Praxis keiner macht. Da kriegt man trotzdem ein bisschen Dudu. Entschuldigung. Es gibt Situationen, wo man das nicht vermeiden kann. Ne? Wenn irgendein Subsystem auf einmal hot-pluggable wird, du ziehst das Ding raus und musst jetzt einen Error-Code schmeißen, wie mein Gerät ist weg. Da kannst du als Kernel nichts machen. Da muss User Space den Fehlercode abfragen und immer darauf vorbereitet sein, mein Gerät ist jetzt weg. Aber in dem Fall kann man durchaus argumentieren, okay, man kann innerhalb des Kernels eine Lösung finden, dass wir das hier vielleicht vermeiden und dann, um es dem User Space ein bisschen einfacher zu machen. Viel schlimmer ist aber das hier. Ein alter User Space mit einem neuen Kernel. Hier, wie gesagt, auch, wir haben immer noch nicht da nichts geändert auf dieser Seite. Jetzt kommt der User Space an, hat noch den alten Header mit der Größe 32, hat also einen Puffer von 34 Byte. Schickt den Anfang, also einen Pointer auf diesen Puffer, nur den Anfang, hier geht's los, zum Kernel. Der Kernel guckt nach, ja, wie groß ist denn die Blockgröße? 255 Byte, geil, da schreibe ich jetzt locker so viele Daten rein, wie ich kriegen kann, also nein, 255 als Maximum. Der User Space hat aber nur 32. Das heißt, die Daten, die direkt hinter diesem Puffer liegen, werden brutal überschrieben. Brutalst. Wir haben hier einen Buffer-Overflow. Also da machen wir richtig was kaputt. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen können wir nicht einfach so dieses Define erhöhen. Wir müssen uns was Besseres überlegen. Immer noch alles klar? Zu langweilig? Gut. Ja, das ist eine Frage.
Ist es nicht aber letztlich der Kernel, der den Speicherbereich bereitstellt?
Also im Endeffekt, wenn, naja, klar, wenn du im User Space einen Malloc machst oder so, landet das irgendwann beim Kernel, kommt dann aber irgendwann wieder zu dir zurück. Ich habe. Ja. So, ein anderer tapferer Mensch, der versucht hat, Linux so zu erweitern, war Daniel Stodden. Der hat gesagt, gut, aber der hatte, genau, der hatte einen Ansatz, der hier noch wichtig ist. Der hat sich gedacht, ich hätte gerne eine Kompatibilität zu neueren Kerneln, aber ich möchte, dass eine Applikation im User Space, die ich habe, die muss nur neu kompiliert werden. Ich will nicht, dass man irgendwie extra neuen Code hinzufügen muss. Es ist ja nur dieses Limit. Ich möchte, dass das Limit praktisch aus dem Header-File kommt und die Applikation einfach kompiliert werden muss, ohne dass man irgendwie neue Ifs und sonst was reinschreibt. Das war sein Wunsch. Und was er sich ausgedacht hat, war, ich sage, okay, ich definiere eine neue Konstante von diesem SMBus 3 mit diesem neuen Limit und vergrößere erstmal pauschal dieses Array. Sowohl für Kernel als auch User Space. Wir sind immer noch in diesem UAPI-Teil, wo das der Vertrag zwischen beiden ist. Und jetzt fängt er nämlich an, mit diesen Transaktionstyp-Nummern rumzuspielen. Vorher war dieses Block Data Nummer 5. Und jetzt gibt er dem einen neuen Namen, behält aber die Nummer bei. Das heißt, es ist der gleiche Transaktionstyp mit den alten Limits, kriegt aber einen neuen Namen. Und für diesen neuen Transaktionstyp mit dem großen Limit nimmt er den alten Namen. Was heißt das? Ich müsste nicht jetzt aus dem Kopf gleich so verstehen, dafür habe ich wieder ein paar Diagramme gemacht. So, also. Problem, alter User Space, neuer Kernel. Der alte User Space hat den alten Header, guckt nach in seinem alten Header, was ist i-Block Data? Eine 5, schickt darüber. Kernel guckt nach, 5, was ist das denn? Das heißt bei dem jetzt anders, SMBus 1 Block Data. Das heißt, der Kernel weiß, aha, hier ist eine Transaktionstyp mit den alten Limits gefordert. Puffer. User Space guckt nach, SMBus Block Max ist bei mir 32 plus 2, den Puffer schicke ich rüber. Der Kernel hat die neuen Header, bei dem ist der Puffer größer, 255 plus 2. Aber dadurch, dass er hier weiß, es ist der alte Transaktionstyp gefordert, kann man den Kernel so programmieren, dass er diesen größeren Puffer in Ruhe lässt. Also er wird nur so viel Byte wieder zurückschieben, wie User Space auch handeln kann, weil er weiß, dass diese spezielle limitierte Version des Transfers gewünscht ist. Hier steht dann nur 1 bis 32. Hier gibt es keinen Buffer-Overflow. Geht. Super. Was er nicht wusste, ist, dass wir diesen vierten Fall, neuer User Space mit altem Kernel, auch unterstützen müssen. Weil, was macht ein neuer User Space? Der sagt, i-Quadrat CSMBus Blader, ich gucke mal in meinen Header-File, das ist eine 9. Und der alte Kernel sagt, 9? Nie gehört. Keine Ahnung, was soll das denn sein? Und da brauchen wir uns gar nicht hier mit dem Puffer irgendwie zu beschäftigen. Der sagt, kann ich nicht. So, damit wird diese Applikation scheitern. Es wird nicht mehr funktionieren. Was man bräuchte an der Stelle, ist so ein Fallback, dass man sagt, oh, wenn der Kernel das nicht kann, dann fall wieder auf diesen alten Transaktionsmechanismus zurück. Aber dann muss man die Applikation anfassen. Also so geht es nicht, ohne extra Code hinzuzufügen. Aber wenn man augenscheinlich E-Code hinzufügen muss, dann kann man auch gleich All-Opt-In gehen. Also, neuer Code für neues Feature. Wir ändern an dem Existierenden so richtig gar nichts. Wir fügen nur hinzu. Und wenn wir an dem Bestehenden nichts ändern, dann können wir auch nichts kaputt machen. Was wir aber machen müssen, ist, wenn man das neue Feature nutzen will, muss man Code hinzufügen. Hat den Vorteil, wenn der neue Code nicht vorhanden ist, kann man wieder zurückfallen auf das, was schon existiert. Ich habe keinen Weg drumherum gefunden. Was man als Kernel-Entwickler auch immer machen sollte, selten hat man ein Problem wirklich ganz alleine und schon gar nicht sowas. Habe ich mir auch gefragt, wie machen das denn die anderen? Bin dann mal in diesem UAPI-Verzeichnis mal durch die Git-Historie durchgegangen. Jemand, der nicht Englisch des Englischen mächtig ist hier? Gut, alle soweit. Also wenn ihr in dieser Commit-Message auf dem RF-Kill-Subsystem so einen leicht genervten, frustrierten Unterton rauslest, dann seid ihr, glaube ich, komplett richtig. Also auch die haben irgendwas verbessern wollen und dann kam User, also die haben es einfach gemacht. Wir haben, was jetzt besser ist, kann man diskutieren. Wir haben jahrelang überlegt, um nichts kaputt zu machen. Die haben einfach mal gemacht. Und dann haben sie aber was kaputt gemacht und dann haben sie es wieder verbessert. Und dann hat jemand anders gesagt, ihr habt es kaputt gemacht, bis sie irgendwann völlig genervt sagt, wir verändern, wir gehen wieder zurück auf den alten Stand und machen auch nur Opt-in. Alles, was an Feature hinzukommt, muss explizit neu dazu programmiert werden. Da war eine Frage.
Fixen. Also du hast gesagt, die RF-Kill haben einfach gemacht und haben es dann gefixt.
Ich habe jetzt nicht geguckt, die einzelnen.
Okay.
Da der Teil,
ich finde es manchmal spannend.
Da der Teil, über den ich gerade referiere, jetzt schon locker 8 Jahre braucht, gehe ich davon aus, dass die schneller waren. Ja. So, und die haben den ganz großen Hammer genommen und ich habe gesagt, dieses Interface, was wir nehmen, ist dieses IOCTL-Interface. Das ist praktisch wie ein Funktionsaufruf, so jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und die haben einfach ein komplett neues IOCTL-Interface gemacht, haben das alte gar nicht angefasst. Und das habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang überlegt. Das war eine Zeit lang mein Favorit. Wir fassen diese IOCTL, alles Zahlen, ne? Computer sind ja nur Zahlen. Dieses alte IOCTL-Interface hat diese Nummer. Wir machen einfach eine komplett neue mit einer komplett neuen Datenstruktur. So können wir verhindern, dass man sich da irgendwie auf die Füße tritt. Also dann hat es mich auch nicht so ganz überzeugt. Also es ist schon ein bisschen, also sowohl für den Kernel ein bisschen Aufwand, so einen neuen IOCTL-Aufruf zu definieren, zu implementieren und so weiter. Und ich finde es aber auch für User Space blöd. Das Einzige, was sich ändert, ist das Limit. Es ist ja nicht mal ein neuer Transaktionstyp. Das Diagramm ist ja immer noch das gleiche in dieser SMBO-Spezifikation. Und dann soll User Space jetzt auf einmal entweder den oder den Call nehmen oder die Datenstruktur, nur weil man so oder so viel Byte ändern will, fand ich schon ein bisschen hart oder ein bisschen unnötig. Denn eigentlich, was dieses neue IOCTL macht, es sagt Feature gegen Flag. Wenn du mir irgendwie nachweisen kannst, dass du neu genug bist, dieses Feature zu nutzen, dann darfst du es auch nutzen. Wenn nicht, dann nicht. Und das geht auch anders. Und zwar definieren wir auch, also mein Vorschlag jetzt, wir definieren auch hier wieder einen neuen Transaktionstyp, also nur inside Linux. Also für SMBus-Spezifikation ist das kein neuer Transaktionstyp, aber für uns ist es, glaube ich, der Ausweg, dass wir sagen, hier, dieser große Transaktionstyp mit Block mit diesem großen Limit, das ist einfach was Neues. Das ist jetzt die neuen. Die gab es vorher nicht. Und dann passen wir genauso, wie das der Daniel Stodden auch vorgeschlagen hat, wir machen einfach diese Block-Size, wir machen die einfach größer. Für alle. Aber benutzen darfst du es nur, wenn du einen neuartigen Transaktionstyp nimmst. Ansonsten tun wir so, als wäre nichts passiert. Und ich hatte ja am Anfang schon kurz gesagt, was heißt eigentlich Länge 0? Und ich hoffe, ihr habt jetzt mitgekriegt, dass dieses Ändern von irgendwas so fürchterlich nervig und aufreibend ist, dass ich einfach nicht nur die Länge jetzt nehme, die spezifizierte Länge plus dieses nullte Byte, wo die Länge drin steht, sondern ich hau gleich noch eins drauf, weil nur allein die Möglichkeit, dass einer kommen könnte und 256 Byte statt 255 übertragen will und ich durch den ganzen Prozess nochmal durchmüsste, nee. Also da schenke ich lieber ein Byte, vielleicht wird es nie benutzt, aber nee. Bitte? Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Es wird immer noch ein Krampf, das zu unterstützen, aber zumindest die Seite zwischen Kernel und User Space ist dann klar, weil einfach die Puffer groß genug sind. Da passiert nichts mehr. Mit 8 Bit kann man nicht mehr als 256 adressieren. Ja. Und als ich mir das am Ende so angeguckt habe, so diese paar Zeilen, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht gleich so? Warum hat das so furchtbar lange gedauert? Aber ich habe mich dann daran erinnert. Wir sind einfach mit anderen Ideen am Anfang angetreten. Man muss das ja alles mal lernen. Ne? Wir wollten einfach keine neuen Transaktionstypen einführen, weil wir gedacht haben, wenn ich in den SM-Bus-Standard gucke, ist es kein neuer Transaktionstyp. Haben wir aber nicht geschafft. Wir brauchen diesen Umweg so eines virtuellen Transaktionstypen, der nur Linux intern dafür da ist, zwischen alter und großer neuer Blockgröße zu unterscheiden. Dann gab es auch noch die hehre Idee, dass man Software nicht anpassen müsse. Du kriegst es so geschenkt, so nach Hause. Habe ich ja gezeigt, hat auch nicht funktioniert. Was wir hier ein bisschen haben, könnte man argumentieren, dass wir jetzt so eine Size Regression haben. Die Datenstruktur explodiert von 34 auf 257 Byte. Als Vollblut-C64-Programmierer kann ich das durchaus verstehen. Da braucht man diese paar Byte durchaus mal. Ich bin tatsächlich aber bei Linux auch nicht mehr ganz so streng. Wenn ich dafür, also ich meine, klar, wir brauchen nicht davon reden, dass die meisten Maschinen mittlerweile in Gigabytes denken und gar nicht mehr in Megabyte. Aber es ist auch nicht so, dass man da hunderte von diesen Strukturen immer gleichzeitig im Speicher hat. Meistens hat man eine, die befüllt man, schickt sie weg, kriegt sie wieder, befüllt sie neu. Und wenn ich dafür wirklich alle Buffer-Overflows eliminieren kann, dann ist es mir das wert, diese 224 Byte, die dazukommen. Sofort. Aber auch das muss man erstmal rauskriegen. Dass diese Size Regression, also ich finde es keine Regression, aber dass diese 224 Byte einfach gut angelegt sind. Und ihr habt schon gemerkt, wie heikel diese Änderungen sind. Irgendwie, ich finde es auch gut, wirklich in alle Richtungen mal gedacht zu haben, weil das erhöht das Gefühl, okay, das ist schon wirklich gut. Mit der bisschen Gefahr, betriebsblind zu werden, irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Aber dafür ist Kernel-Entwicklung ja auch offen. Also wenn ich jetzt schon wieder was übersehen habe, dann kommt da so eine Meldung und dann stehe ich da und hätte gern die Tüte über dem Kopf.
Das User-Space-Programm muss jetzt sozusagen umgeschrieben werden, um den neuen Typ sozusagen zu unterstützen, oder?
Ja, das ist, was Opt-in meint. Wenn du ein neues Feature willst, musst du es dazu... Also die Frage war, dass die Applikation muss erweitert werden, wenn sie das neue Feature nutzen will. Ja, das muss sie. Was wir dafür gewinnen ist, das alte wird funktionieren, ohne kaputt zu gehen.
Als Speicher intern. Das musst du ja eben schreiben. Du hast ja nicht magisch plötzlich mehr Speicher.
Also kompilieren muss man auf jeden Fall.
Also das wird IFC ist ein Hardware-Bus in IT-Geräten, das heißt praktisch, der ist bei der Entwicklung festgelegt. Du weißt also im Vorfeld, was du nutzen willst.
Schön wär's. Also auch bei dem wenn ich sage, Software sollte nicht angepasst werden müssen, meine ich damit wirklich Code hinzufügen. Das sollte Familien. Neu kompilieren hättest du immer müssen. Wenn du die größere. So, wie viel Zeit haben wir noch? Oh ja, ein bisschen noch. Ja. Noch Fragen?
Wie fixt das jetzt, dass der Kernel quasi einen Typen kriegt, den er nicht kennt? Also, wir haben jetzt trotzdem diesen neuen Typen 9. Ja.
Das wird dadurch gefixt, dass ich sage, neue Features müssen hinzuprogrammiert werden. Also wenn du dieses neue Feature nutzen willst, musst du, dann erwarte ich von den Anwendungsprogrammierern, dass sie auch dann gucken, ob der Kernel sagt, jo, kann ich oder kann ich nicht. Und wenn der Kernel an der Stelle sagt, kann ich nicht, dann fällst du in dieses alte zurück. Das gehört für mich zu dem Teil Anpassung, Nutzung von neuer Features dazu.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast ja den Fall, dass ein der Device 256 Bytes zurückschickt, gleich schon abgedeckt mit dem zusätzlichen Buffer. Allerdings, bei 256 Bytes hast du bei dem ersten Byte, wo die Länge drinnen steht, dann 257 distinct States, weil 0 ja auch gilt. Und damit hast du eigentlich das in der Struktur noch nicht abgedeckt, ne?
Ich traue mich dir zu widersprechen.
Okay.
weil du hast ja schon auch auf dem Datenbus in der Spezifikation ist die Datenlänge 8 Bit. Das heißt, wenn jemand tatsächlich 256 Byte schickt, dann missbraucht er die Spezifikation, indem er sagt, 0 heißt bei mir 256.
Ja, genau, aber
ach so, und dann ist das
unterscheidest
das
du ja nicht.
Ja, okay, doch, I got you. Ja, okay. Da fehlt. Dann müsste man auch sagen, dann bräuchte man praktisch einen Flag, das heißt, aber das brauchst du sowieso. Du brauchst einen Flag, das heißt, 0 heißt 256.
Genau, ja.
Das wirst du, falls tatsächlich so ein Device kommt, wirst du dieses Flag an mehreren Stellen brauchen. Also auch in den Kernel-Treibern selber. Aber ansonsten, ja, hast du recht, ich krieg's in U8 nicht mehr rein, wenn ich 257 reinschreiben wollte. Ja.
Wieso schickt man aus dem User Space nicht an den Kernel zurück, wie viele Bytes jetzt geschrieben werden sollen? Also ist das einfach so, wurde das irgendwann mal so gebaut und jetzt muss man es so machen, weil es eigentlich immer festgelegt ist? Oder gibt's da
was, soll festgelegt werden? Nochmal bitte.
Also wenn man jetzt sagt, ich will über SM was schreiben, wieso schreibt man dann nicht die Größe an Daten, die man wirklich schreiben will, gibt man die an den Kernel mit? Dann wäre das ganze Problem ja umgangen geworden.
Ja, das hat tatsächlich historische Gründe. Diese ganzen Transaktionstypen, die es gibt, werden praktisch auf diesen einen IOCTL-Call abgebildet. Und um diese verschiedenen Typen abbilden zu können, hat man gesagt, okay, die Länge der Blöcke packen wir in Block 0. Wenn man dafür noch einen extra Parameter irgendwo reingefügt hätte, wäre der für alle anderen Transaktionstypen irrelevant gewesen und das war denen wahrscheinlich damals zu viel Overhead. Ganz wow, Mann, ich komme gleich.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch ein bisschen unelegant, weil denn eine Struktur hast, die sowohl Input- als auch Output-Parameter hat. Das heißt, du weißt immer nie so genau, was ist das jetzt? Soll ich den jetzt setzen? Kriege ich den zurück? Wie ist es jetzt? Das sagt dir die Software ja nicht. Und da IOCTL-Interface ist, kann halt bloß 0 oder ein Error-Code zurückgeben. Das ist ein bisschen so, ein bisschen rudimentär an dieser Stelle.
Die da hinten noch und dann mache ich noch die letzten Folien.
Du hast ja gesagt, dass es da an Position 1, also nicht 0, noch ein Byte gibt, was zum Padding da irgendwie eingefügt wurde. Wofür waren das mal gedacht? Hat das irgendeinen Nutzen aktuell? Und könnte man vielleicht sagen, dass man statt nur ein Byte, zwei Bytes für die Größe verwendet, dann könnte man ja die 256 damit darstellen? Und als zweite Frage vielleicht noch, ob man die Spezifikation für diesen neuen IOCTL vielleicht dahingehend erweitern könnte, dass der User Space beim Block Read angeben muss, wie groß denn sein allokierter Puffer ist. Und damit hat man automatisch auch eine Erweiterbarkeit für die Zukunft, weil man ja dann einfach einen größeren Puffer angeben kann.
Wow. Die erste Frage war?
Byte an Position 1, nicht 0.
Das geht schon mal deswegen nicht, weil dieses überflüssige Byte war am Ende. SM-Bus kann eine Prüfsumme über den Datentransfer am Ende anhängen. Und das hat man früher in diesen Puffer mit rangehängt. Mittlerweile hat man das separiert. Dafür gibt es tatsächlich jetzt einen eigenen IOCTL-Call. Aber damit wurde dieses Byte überflüssig, aber es ist leider am Ende. Also du kannst diese Struktur da nicht verändern, weil an Position 1 fangen die Daten schon an. Und das jetzt auf Position 2 zu schieben, geht nicht. Die zweite Frage für die Zukunft, braucht es da an der Stelle, glaube ich, tatsächlich nichts. Denn wenn man mehr übertragen wollen würde, dann ist es wirklich ein neuer Transaktionstyp. Dann musst du nämlich auch mindestens 2 Byte über den Bus schicken. Das ist ein neues Diagramm in der Spezifikation. Das ist definitiv ein neuer Transaktionstyp. Dann muss man gleich das machen, was wir hier gemacht haben. Da kann man gar nicht überlegen, ob man das drumherum kommt. So, ganz schnell. Geht noch, oder? So, was jetzt? Ich habe euch nur ein Beispiel gezeigt, den man anpassen muss, wenn man diese Kompatibilität haben will. Eigentlich bei allen Möglichkeiten, wo dieses Gerät am anderen Ende sagt, jetzt kommen so und so viele Byte und ich weiß es vorher noch nicht, muss man gucken, dass die Puffer groß genug ist. Das ist nicht nur Block Data, das ist auch dieser Process Call. Dann gibt es doch was Linux internes, das muss man sich angucken, dieses I2C Block Data. Müssen wir jetzt gar nicht im Detail reingehen. Ich will damit nur sagen, es gibt noch viel mehr Stellen, die man sich angucken muss, ob das alles passt. Aber ich denke, dieser Ansatz, den wir hier haben, wird für alle Stellen passen. Man muss nur wirklich sich davon überzeugen. Und das ist Arbeit. Arbeit heißt, was also ansteht, ist diese neue Blockgröße und diese Transaktionstypen und so zu definieren. Im User Space das zu dokumentieren, libi2c anpassen. Ach, ihr könnt es selber lesen. Takeaway von dem hier ist, es gibt einiges zu tun. Das ist jetzt nicht irgendwie, auch wenn ich jetzt versucht habe, das irgendwie in kleinen Schritten darzustellen, da ist echt noch einiges zu tun. Und deswegen meine zwei Fazits. Zum einen, Opt-in ist bei solchen Sachen das Mittel der Wahl. Also magisch zu versuchen, da irgendwie drum rumzukommen, würde ich nie wieder machen. Einfach immer nur hinzufügen und das Bestehende nicht verändern. Das ist so, so kann man diese goldene Regel einhalten. Das andere, es ist einfach echt, Kernel-Hacking macht schon Spaß, aber das nicht. Das ist wirklich nervige Fleißarbeit, wo du höllisch aufpassen musst, dass du nichts kaputt machst und so weiter und irgendwie uralten Code angucken musst, der sich irgendwas mal rausgenommen hat, irgendeine Abstraktion zu durchbrechen. Und deswegen dauert es auch 8 Jahre bislang und wir sind immer noch nicht fertig, weil, also das, bislang hat mich keiner dafür bezahlt und das mache ich auch nicht kurz vorm Schlafengehen mal 10 Minuten zur Entspannung. Das ist echt Arbeit. Gott sei Dank, ich bin ja freiberuflich unterwegs und mein größter Kunde, der japanische Chiphersteller Renesas, die haben jetzt gesagt, ach komm, I²C, auch schon tolle Sachen, nimm dir mal mehr Zeit dafür. Also die haben jetzt so ein bisschen grünes Licht gegeben, dass ich mich dem mehr widmen kann und ich habe auch Lust, mich dem mehr zu widmen, damit das Thema endlich mal vom Tisch ist. So, also dafür kriegen die Credit, ansonsten könnt ihr euch entspannen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die noch neue Leute suchen. Ich suche auch keine neuen Leute. Ihr könnt hier jetzt einfach ganz entspannt zuhören, aber es ist trotzdem eine coole Firma. Falls ihr mal ein Auto baut oder irgendwelche Prozessoren für euer Auto baut. Ja, und ansonsten renne ich halt noch hier auf dem Linux-Tag rum bis morgen Abend. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch sonst zu Kernel-Entwicklung oder sonstigen, könnt ihr mich gerne ansprechen. Und ich hoffe, ihr habt hier was mitnehmen können. Vielleicht hilft es auch, die Folie nochmal durchzugucken, wenn irgendwo was hängen geblieben ist. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mir hat es Spaß gemacht.
Wolfram, vielen herzlichen Dank für deinen, wie ich finde, sehr interessanten Vortrag. Wir müssen leider schon anfangen umbauen. Wir haben noch Zeit für eine Frage vielleicht. Dann.
Was hätte man denn damals, wo man das ursprünglich implementiert hat, anders machen müssen, damit man jetzt nicht in das Problem reingerannt wäre? Gibt es da eine kurze Antwort?
Naja, ich habe mal überlegt, also ob man vielleicht einfach einen Pointer auf einen Memory-Block dem Kernel übermittelt. Da muss man zwar auch noch irgendwie eine Absprache treffen, wie groß der ist, aber das, was an binären Daten rübergeht, das wäre zumindest konstant von der Größe her. Aber ob man das dem User Space wirklich aufdrücken will, also so bin ich nicht wirklich zu einem Abschluss gekommen.